Manchmal muss man sein Glück ein wenig herausfordern und da habe ich genau das Richtige für euch. Eurojackpot, Europas Millionenlotterie. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Chance 1 zu 140 Millionen. Teilnahme ab 18. Spielen kann süchtig machen. Infos unter checkdeinspiel.de. Whitelisted. Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Michael Bär ist Gründer von Nutramax und kennt sich aus mit Aromen und Extrakten. Sein Lieblingsprodukt ist die Vanille und im Podcast sprechen wir darüber, wie Vanille überhaupt entsteht und hergestellt wird und warum er seinen Verein Help Mada gegründet hat, mit dem er in Madagaskar Gutes tut. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Hi, grüß dich.
Du machst was Besonderes. Ich fange mal an. Es gibt mehrere Gs bei dir. Geschmacksenthusiast, Gernesser, Genießer, Gutmensch. Kann man sich so unter einem G zusammenfassen?
Ja, so habe ich das noch nie gesehen. Aber wenn du möchtest, ja, gerne.
Es ist tatsächlich so, du machst etwas, du wurdest mir vorgestellt als der Vanillemann. Und du machst Sachen mit Lebensmitteln, die man da so nennt, extrahieren, Extrakte erstellen, Aromen erstellen. Und Vanille ist so dein Lieblingsgewürz, habe ich gehört.
Ja, genau. Vanille oder die Bourbon-Vanilleschote, das ist schon so ein bisschen mein Lieblingsrohstoff. Einmal wegen des Geschmacks, aber auch aufgrund der Herkunft. Ich war schon oder bin mehrfach auf Madagaskar gewesen, wo im Nordosten die Vanilleschoten angebaut werden von den Vanillebauern. Und das ist für mich jedes Mal schon auch ein kleines Abenteuer, dahin zu reisen. Und es ist sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und ich liebe den Rohstoff einfach.
Viele wissen ja gar nicht, wie entsteht die Vanille eigentlich oder was ist das überhaupt? Mhm. Willst du das mal erklären? Ja. Also ich weiß es, aber ich wollte dir ja jetzt
Gerne. Ich kann das vielleicht an einem Beispiel so ein bisschen veranschaulichen. Ich glaube, das prominenteste Beispiel ist das Bourbon-Vanille-Eis, was man im Supermarkt kaufen kann. Da gibt es aber sehr, sehr viele Schritte dazwischen. Und ich versuche die Schritte mal ganz schnell zusammenzufassen. Die Vanille an sich ist eine Orchidee, das ist eine Ranke. Sie rankt also sich sozusagen irgendwo hoch, hat große, schöne, grüne Blätter. Und das Besondere ist, dass die Vanille-Orchidee als Blüte immer nur sehr, sehr kurz blüht. Nämlich 24 bis 48 Stunden geht sie auf und in dieser Zeit muss sie per Hand bestäubt werden. Von den Vanillebauern. Das heißt, die gehen zur Hochzeit, gehen sie durch ihre Plantagen und schauen, ob irgendwelche Blüten entstanden sind. Und dann werden die per Hand bestäubt mit sich selbst. Die sind sogenannte Zwitter. Und erst dann fangen die Vanillepflanzen an, Früchte zu tragen. Die Vanilleschoten sind am Anfang, wenn sie dann gewachsen sind, sind sie grün. Und diese grünen Schoten werden dann abgeerntet und werden dann fermentiert. Und das ist dann so der traditionelle Weg der Fermentation. Der sieht vor, dass die grünen Vanilleschoten in einem heißen Wasserbecken praktisch reingetan werden. Und damit fängt dieser Fermentationsprozess an. Sie werden dann in große Bottiche getan, da kommen dann Decken drüber und dann fangen sie an zu schwitzen. Dann werden sie wieder rausgeholt, werden in die Sonne gelegt, werden getrocknet. Dann kommen sie wieder in den Bottich zum Schwitzen. Und das ist ein Prozess, der über mehrere Wochen stattfindet. Und ich durfte schon mehrfach dabei sein, wie das gemacht wurde. Es ist alles Handarbeit. Und unser Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten, der für uns die Vanilleschoten fermentiert, legt sehr, sehr viel Wert auch auf die sozialen Aspekte. Er gibt zum Beispiel den MitarbeiterInnen stellt der Land zur Verfügung, damit sie Obst und Gemüse anbauen können. So. Die fermentierte Vanilleschote ist das, was wir kennen. Das ist diese braune, schöne, lange Schote. Die werden dann per Hand sortiert. Die werden dann in unterschiedliche Qualitäten zusammengefasst. Da gibt es dann die Gourmet-Qualität, die sind dann so 20, 22 Zentimeter lang, richtig schön dick und mit viel Aroma und so. Und dann gibt es aber auch die Qualität, die uns interessiert, das ist die sogenannte Extraktionsqualität oder Extraction Grade. Und diese Qualität hat einen möglichst hohen Vanillingehalt. Das ist der Hauptaromastoff in der Vanilleschote. Und das ist auch das, worum es uns geht als Hersteller von Bourbon-Vanille-Extrakten. Vielleicht als kleine Anmerkung, nur die Schoten von Madagaskar dürfen als Bourbon-Schoten deklariert werden. Das kommt daher, dass Madagaskar zu den sogenannten Îles de Bourbon gehört. Dazu gehört Madagaskar, Réunion, La Réunion, Seychellen und so weiter, Mauritius. Und daher kommt die Bezeichnung Bourbon, nicht zu verwechseln mit Bourbon.
Das habe ich nämlich vorhin gefragt hier im Büro, ob jemand irgendwie weiß, warum das Bourbon Vanille heißt. Und alle haben gesagt, ja, wegen Whisky. Und man denkt dann so, okay, also da gibt es eine Bildungslücke. Und man nimmt es so für selbstverständlich. Man sagt Bourbon Vanille und hat sich manchmal gar nicht gefragt, woher kommt das eigentlich?
Das kommt von der Bezeichnung Île de Bourbon.
Ah,
und also die Bourbon-Inseln sozusagen. Genau, und dann haben wir also die Schote, die wir dann einkaufen und die extrahieren wir. Die Extraktion bedeutet in dem Fall, wir haben ein Lösungsmittel und mit diesem Lösungsmittel, das ist in dem Fall Ethanolwasser zum Beispiel. Es gibt andere Extraktionsverfahren, CO2 und so. Und mit diesem Lösungsmittel ziehen wir praktisch die Aromastoffe, und es gibt über 400 Aromastoffe in der Schote, ziehen wir die Aromastoffe aus der Schote raus. Ziel ist es, dass wir ein standardisiertes Produkt haben, was die Industrie einsetzen kann. In dem Fall, Beispiel Vanilleeis, ist es ein Hersteller von Vanilleeis, der wiederum seine Produkte im Supermarkt verkauft. Unser Produkt ist sehr hoch konzentriert. Er setzt 0,1-0,2% ein von unserem hochdosierten Bourbon-Vanille-Extrakt. Und das gibt dem Eis Geschmack.
Und das ist also quasi nicht, das sind nicht die Schoten, die da drin sind.
Der Ausgangsrohstoff sind die Schoten.
Ja, aber es ist nicht. Aber was sind dann immer diese schwarzen Punkte? Sind das dann wirklich Vanille-Stücke?
Genau, das ist sozusagen der Vanille-Trester. Der Rückstand von dem, was wir extrahiert haben, wird danach getrocknet und vermahlen. Und das kommt dann wiederum als schwarze Punkte ins Vanilleeis.
Okay.
Also wir verwenden wirklich die Schote im Gesamten und setzen die dann bei unseren Kunden ein, beziehungsweise unsere Kunden setzen die dann ein in Form eines flüssigen Extrakts oder dann als, wenn du so willst, Vanillepulver.
Es gibt ja auch den Kakaomarkt, da wird ja Kakao gewonnen für Schokolade und da gibt es ja auch Unstimmigkeiten, weil die soziale Verantwortung da manchmal nicht so hoch ist, dass es immer noch Kinderarbeit irgendwo gibt, die es nicht mehr geben sollte. Und wie ist es bei der Vanille? Weil da gibt es ja auch so ein paar Missstände oder es ist so, es ist ein teures Produkt. Du sagst, es ist viel Handarbeit, aber am Ende sind die Menschen, die das anbauen, nicht reich. Wie kommt das?
Die Frage kann ich so direkt nicht beantworten, warum das so ist. Ich glaube, dass dass viel Geld irgendwo in irgendwelchen Kanälen verschwindet. Das ist leider auf dem Rohstoffmarkt häufig der Fall. Ich weiß nur, dass wir oder dass uns wichtig ist, dass Stichwort Kinderarbeit so etwas, was unsere Produkte betrifft, natürlich nicht durchgeführt wird. Und das ist auch der Grund, warum ich 2 bis 3 Mal im Jahr auf Madagaskar bin und wir auch wirklich vor Ort in den Dörfern sind, wo die Vanillebauern ihre Vanille anbauen. Und
deswegen gibt es auch einen Verein, den du gegründet hast.
Genau, deswegen gibt es auch einen Verein. Der Verein, ich habe den Verein 2019 gegründet, als ich auf Madagaskar war oder wieder zurückkam. Und der Hintergrund war oder ist, dass wir natürlich als Industrie von dem Rohstoff profitieren und wir wollen dem der Bevölkerung etwas zurückgeben. Und deswegen ist der Verein Help Mada entstanden, MADA. Hat nichts mit dem Tier Marder zu tun.
Sondern mit Madagaskar,
genau.
Ich hätte den auch Bourbon nennen können.
Ja, genau, richtig. Und die Website ist help-mada.org Und genau, unser Ziel ist es, dass wir Schulen und Krankenstationen im Nordosten von Madagaskar bauen. Und wir haben letztes Jahr im Dorf Namohana unsere erste Krankenstation eröffnet. Und diese Krankenstation versorgt um die 11.000 Menschen. Das sind nämlich 7 Dörfer, die da drum herum liegen und die versorgen die Menschen mit Erstversorgung. Das heißt also Schnittwunden, Knochenbrüche, Malaria-Prophylaxe, Geburtshilfe etc.
Was für uns selbstverständlich ist, ist da immer noch nicht da.
Absolut richtig.
Aber du hast diesen Verein gegründet, er lebt dann natürlich von Spenden, weil es ein Verein ist. Aber durch die, ich sag mal, Verkäufe an deine Großproduzenten fällt da nichts ab. Es gibt ja so Projekte wie zum Beispiel Kaffee, wo dann Euro an den Bauern geht oder so. Das ist es nicht, sondern es ist rein spendenbasiert.
Wobei meine Firma ist einer der Hauptsponsoren sozusagen. Und natürlich ist ein Teil von dem Gewinn, den wir machen, geht dann wiederum an den Verein. Wir deklarieren das jetzt nicht so von wegen 1 Euro je eingekaufte Schote, sondern das ist je nachdem, wie die Geschäftsentwicklung auch ist, fällt dementsprechend dann auch die Spende aus. Wir haben andere Unternehmen, die uns dabei unterstützen. Das sind Unternehmen aus unserem Netzwerk, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Da haben wir auch sehr großzügige UnterstützerInnen. Dann haben wir noch 2 sehr vermögende Privatpersonen, die uns unterstützen und so dass wir ja jedes Jahr eine bestimmte Summe zusammenbekommen und daraus was Gutes entstehen lassen können.
Also wer das jetzt wissen will, was da passiert oder wie das aussieht, der kann dann nach Madagaskar auch reisen und sich das mal angucken.
Natürlich.
Also das ist möglich. Könnte man mit dir so eine Reise machen?
Natürlich, klar.
Gar kein Problem. Dann melde ich mich jetzt schon mal an.
Ja.
Ja, ich finde es spannend, weil ich benutze Vanille relativ häufig aus der Tüte.
Ja.
Und man macht sich darüber einfach keine Gedanken, weil man denkt, es ist ein Produkt, es ist da, wir benutzen es, es ist überall drin, es gibt einen tollen Geschmack. Aber was dahinter steckt, das weiß man ja immer gar nicht. Aber es ist ja nicht nur Vanille, was ihr extrahiert, richtig?
Nein, richtig. Wir haben alle möglichen Produkte oder Rohstoffe, mit denen wir arbeiten. Das können Minzen sein. Es gibt ja die unterschiedlichen Minzsorten. Wir haben generell verschiedene, sehr viele Kräuter, mit denen wir arbeiten. Wir machen Zitrusprodukte. Wir machen einen süße Brombeerblätterextrakt zum Beispiel für eine kalorienfreie Süßung. Wir machen Kräuterextrakte für die Bonbonindustrie. Wir machen Zitrusextrakte für die Getränkeindustrie. Wir machen Getränkeentwicklung auch, das heißt, wir stellen unseren KundInnen dann auch fertige Produkte auf den Tisch zur Verkostung. Wir haben dort auch jetzt eine Range aufgebaut mit Bio-Alpenkräutern zum Beispiel. Wir haben eine Range, da nutzen wir den Trester oder Trester-Rückstand aus der Saftindustrie und extrahieren den. Wir haben einen sensationellen Bio-Ingwer-Extrakt aus Trester-Rückstand, den man dann wiederum in Limonaden oder Getränke oder anderen Produkten einsetzen kann. Und das Besondere ist, dass diese Produkte wirklich rein natürlich sind. Also wir nehmen den namensgebenden Rohstoff, extrahieren den und dieses Produkt kommt dann ins Lebensmittel.
Ich weiß zum Beispiel auch, dass wir mit den Menschen, die ich aktuell im Magazin habe, Liquid Garden, mit denen arbeitet ihr ja auch zusammen. Da habe ich eine sehr große Geschichte im aktuellen Printmagazin. Aber ich finde die Jungs Charles und Connor ja auch faszinierend. Aber ihr habt da mit denen auch was zu tun.
Ja, genau. Wir haben, ich durfte Charles und Connor durfte ich kennenlernen und ich würde sagen, das beruht auf Gegenseitigkeit. Wir waren uns irgendwie sehr sympathisch und haben uns dann irgendwie ausgetauscht, was verschiedene Produkte betrifft. Und daraus ist dann so ein Projekt entstanden. Das ist so ein Herzensprojekt. Das ist jetzt kein monetär getriebenes Projekt gewesen. Und haben dann überlegt, was können wir für Extrakte entwickeln, die dann wiederum in Drinks eingearbeitet werden können. Und Charles und Connor sind beide sehr innovative und kreative Menschen. Und ich glaube, wir haben da ganz interessante Ansätze gefunden. Unter anderem natürlich kam dann auch ein Drink dabei raus mit Bourbon-Vanille-Extrakt, den sie dann eingesetzt haben und waren dann so freundlich und haben dann eine kleine Aktion gemacht, indem sie gesagt haben, 1 Euro pro Drink gehen dann an Help Mada und haben das dann an den Verein gespendet.
Ich hoffe, da ist eine große Summe zusammengekommen.
Ja.
Also genau, das sind wahrscheinlich die Momente, in denen man dann weiß, es verbindet sich alles. Hast du das manchmal? Weil ich frage mich gerade, wie kam es überhaupt dazu? Wenn ich mich jetzt damit befasse, ich würde halt nicht darauf kommen, Extrakte zu sammeln oder man braucht ja wahrscheinlich schon eine gewisse Kenntnis in dem Bereich der Lebensmitteltechnik. Und wie kommt man da hin?
Ja, das war bei mir so, dass ich ganz klassisch BWL studiert habe und das auch abgeschlossen habe. Und während meines BWL-Studiums habe ich verschiedene Praktika gemacht. Ich war in der Unternehmensberatung, ich war in der Werbeagentur, ich war bei einem Automobilzulieferer. Und unter anderem war ich auch bei einem Unternehmen, das Aromen herstellt. Und für dieses Unternehmen, da war ich auch im Ausland, einmal in der Nähe von Paris und einmal in Chicago und habe irgendwie so das erste Mal in den Bereich Aromen reinschnuppern dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat mich irgendwie fasziniert, was dann der Grund, oder das war einer der Gründe, warum ich danach dann noch Lebensmitteltechnologie studiert habe. Und dann habe ich erst gearbeitet bei einem Unternehmen in der Nähe von München, die wiederum ein pflanzliches Protein aus der Lupine hergestellt haben und durfte damals den Dr. Wolfgang Holley kennenlernen, der leider verstorben ist. Und von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt und habe dann damals zu ihm gesagt, Mensch Wolfgang, ich würde gerne dein Produkt unter selbstständiger Basis verkaufen und habe mich dann selbstständig gemacht und das war das erste Produkt, was ich verkauft habe. Und dann kam eins zum anderen. Dann lernt man Leute kennen und dann kommt das und hier und da. Und irgendwie hat sich das am Ende alles so zusammengefügt, dass wir jetzt Extrakte entwickeln und verkaufen. Und wir haben auch hier in Hamburg in der Hegestraße ein kleines Labor. Da haben wir dann unsere Geräte, mit denen wir dann die Extraktion durchführen oder Destillation und sind auch in der Lage, das ist so ein bisschen ein Wettbewerbsvorteil auch, sehr schnell Entwicklung durchzuführen, beziehungsweise auch sehr, sehr schnell Bemusterung durchzuführen. Das heißt, wenn wir eine Kundenanfrage bekommen, dann können wir sehr schnell darauf reagieren und den Kunden dann auch entsprechend die Muster zur Verfügung stellen.
Wenn ich also eine Idee habe von einem Produkt, was ihr vielleicht noch gar nicht habt, zu extrahieren, dann könnte ich sagen, pass mal auf, ich finde Medesüß ganz toll, schmeckt ein bisschen nach Marzipan, kann man das extrahieren?
Also ich würde jetzt sagen, ohne dass ich den Rohstoff im Detail kenne, ich würde sagen, ja, da kriegen wir schon was raus. Die große Frage dabei ist immer, dürfen wir das überhaupt in Lebensmitteln einsetzen? Das ist immer eine Frage Novel Food, es gibt die Novel Food Verordnung. Manche Rohstoffe, die wir jetzt toll und interessant finden, darf man in bestimmten Lebensmitteln gar nicht einsetzen.
Schade.
Ja, wobei ich das bei dem Rohstoff jetzt auswendig nicht weiß. Aber zuletzt, es wurde jetzt vor nicht allzu langer Zeit, wurde Cascara zugelassen von der EU.
Was ist das?
Cascara ist sozusagen die Kaffeeschale, wenn du so willst. Und das ist eigentlich ein Abfallprodukt, woraus man aber wiederum auch Extrakte machen kann, die einen hohen Koffeingehalt beispielsweise haben. Und genau, das muss man prüfen, lebensmittelrechtlich, ob und wie man das einsetzen darf.
Und was ist so dein Lieblings, also neben der Vanille noch, gibt es noch ein anderes Produkt, wo du sagst, ha, das ist neu, das haben wir geschafft zu extrahieren, da haben wir ein Aroma entwickelt und das ist besonders, weil das hat irgendwie keiner vorher gemacht. Gibt's sowas?
Ich weiß nicht, ob das keiner vorher gemacht hat. Mit Sicherheit haben das schon viele vorher gemacht. Aber meine Kollegin Anne hat letztens Zitronenthymian-Extrakt gemacht. Und dieser Zitronenthymian ist einfach ein obergeiles Produkt geworden, was man hervorragend in Bonbons oder in Getränken einsetzen kann. Das bringt eine würzige, aber auch zitronige Note. Das hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Ich liebe Minz, alle möglichen Minzsorten.
Deswegen auch Ananasminze.
Ja, genau.
Die schmeckt danach. Ananas und Minze?
Das ist, ja, nee, ach, nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Apfelminze, die hat so eine leichte Apfelnote, aber ja, das ist.
Also ich frage mich dann immer, gibt es dann auf dem Markt überhaupt noch was, was man neu entdecken kann, auch wenn es dann lebensmittelrechtlich gesehen vielleicht schwer wird? Oder ist das so ein Prozess, dann stößt man auf was und fragt sich, warum hat das noch niemand gemacht?
Es gibt immer Dinge, die man neu entdecken kann. Ich würde sagen, dass viele der Produkte sind nicht im Standardsortiment von großen Anbietern, die es da draußen gibt. Und da können wir uns wahrscheinlich so ein bisschen auch von abheben, dass wir vielleicht die ein oder andere Spezialität haben, die andere nicht in ihrem Standardsortiment haben.
Was ist für dich immer noch so ein Aha-Erlebnis? Außer der Zitronen-Thymian?
Oh, unsere Alpenkräuter-Extrakte, die wir jetzt vor kurzem gemacht haben, die waren ganz toll. Da haben wir Alpenkräuter-Mischungen.
Und wofür braucht man die dann? Auch für Drinks oder für
Limonaden? Wir haben ganz tolle Near-Water-Produkte damit entwickelt. Wir haben Bonbons damit gemacht. Man könnte sie auch zum Beispiel in Gummibärchen einsetzen. Und die sind wirklich sehr, sehr schön geworden. Und die Rohstoffe, die kommen auch wirklich aus der Schweiz, die dort eingesetzt werden, sind in Bio-Qualität und die sind wirklich sehr köstlich geworden.
Wie lange dauert denn sowas? Also man hat dann die Idee, man macht Alpenkräuter. Braucht es 3-4 Jahre oder geht das dann, weil du gesagt hast, ihr seid schnell, ihr habt ein Labor, macht ihr das dann so in einem halben Jahr?
Ja, das waren, ich glaube, von der ersten Idee bis dann die ersten Muster fertig waren, waren das, ich sag jetzt mal, 8 bis 12 Wochen.
Das ist nicht viel.
Nee, wir mussten erstmal einen Lieferanten finden, der uns die Produkte bemustert in dem Fall. Aber wir mussten auch einen Lieferanten finden, den wir dann später auch nehmen können, falls es in eine industrielle Produktion geht. Das ist immer wichtig. Also es nützt nichts, wenn wir jetzt zu einem Supermarkt hier um die Ecke gehen und dort ganz tolle Rohstoffe finden. Wir brauchen da wirklich zuverlässige Partner, die dann auch in größeren Mengen liefern könnten. Und das dann auch in entsprechender Qualität natürlich, mit den ganzen Dokumentationen. Und das ist bei uns ein großes Thema.
Und vor allem hast du ja auch vorhin gesagt, oder ich glaube es gelesen zu haben, dass dir Natürlichkeit oder ja, dass dir das Aroma wichtig ist, dass es auch natürlich ist und dass sehr viel Bio drin steckt. Und ich glaube, das ist das Problem, oder? Ich habe das mal irgendwo gehört, dass jemand ein Bio-Buffet anbieten wollte, aber in dem Ausmaß war es halt nicht möglich, Zulieferer zu finden, die das dann in der Qualität liefern können, in der Zertifizierung liefern können.
Genau, das ist dann immer eine Frage des Rohstoffs und des Rohstofflieferanten. Wenn wir von Extrakt oder Destillat sprechen, haben wir praktisch die höchste Stufe der Natürlichkeit. Und wenn man sich das Aromrecht anschaut, haben wir dann gewisse Abstufungen und das kann man immer sehr, sehr schnell an der Deklaration in der Zutatenliste sehen. Wenn dort XY-Extrakt steht, kann man davon ausgehen, das ist so die natürlichste Stufe, die wir haben. Danach kommt natürliches XY-Aroma, das ist ein sogenanntes 95-5-Aroma. 95% des Aromas müssen aus der namensgebenden Frucht oder aus dem namensgebenden Rohstoff stammen. 5% dürfen Aromastoffe sein, natürliche Aromastoffe sein, die hinzugefügt werden, die nicht unbedingt aus diesem namensgebenden Rohstoff stammen. Die nächste Stufe, die wir dann haben, ist natürliches Aroma. Und dann die unterste Stufe wäre dann Aroma. Das ist so jetzt mal ein ganz schneller Überblick
ganz
über
schneller
die Aromen.
Überblick. Okay. Ja, da müsste ich wahrscheinlich tiefer einsteigen. Ich frage mich dann immer, du hast ja so viel Wissen. Und ich würde dann jedes Mal, wenn ich einkaufe, hinten die Zutatenliste durchlesen und denken, oh Gott, was ist da drin? Oder geht dir das gar nicht so?
Es geht mir vor allen Dingen so, wenn ich ein neues, interessantes Produkt sehe, will ich natürlich als erstes sehen, wie machen die das? Und wie aromatisieren, woher kommt der Geschmack? Und da kann man dann relativ schnell dann schon sehen.
Kommt er wirklich aus der Frucht?
Wie natürlich das ist, oder nicht?
Ja, ich war neulich auf einem Termin. Es gibt einen neuen Haferjoghurt von Oatly. Mhm. Der ist auf Haferbasis. Es gibt nämlich tatsächlich kaum Haferjoghurts. Und die haben 5 Sorten rausgebracht jetzt. Und sie haben sich orientiert an den Lieblingssorten der, ich sag mal, Deutschen. Erdbeer, Vanille, Natur und Blaubeer.
Ah, interessant.
Und Blaubeer ist mein Lieblingsprodukt. Und jetzt frage ich mich, sollte ich vielleicht hinten nochmal draufschauen, wie kommt das?
Ich habe jetzt selber bei dem Produkt noch nicht hinten draufgeschaut. Ich habe es verkostet. Ich fand es in der Tat wirklich, wirklich gut. Ich kann dir aber gerade nicht sagen, wie die Blaubeere da reinkriegen.
Vielleicht, kommt sie von euch?
Nein, das kann ich sagen. Es kommt nicht von uns.
Ja, ich finde es dann immer spannend, weil man sich darüber gar nicht so Gedanken macht. Und wir leben ja gerade in einer Welt, wo sich doch Menschen mehr Gedanken über die Ernährung machen und man sich sagt, ich esse fleischlos, ich esse nur noch Gemüse vom Markt. Und ist es dann, was glaubst du, ist die Zukunft der Ernährung, wenn du dann auch an Aromen denkst? Hat das Vorteile?
Also die Zukunft der Ernährung, das sehen wir oder kriegen es auch ständig in den Medien mit, sind, glaube ich, ist das Stichwort Fermentation. Stichwort Clean Meat, also Fleischprodukte, die durch, ich sage jetzt mal, Mikroorganismen hergestellt werden. Das ist mit Sicherheit ein super Trend, den wir haben. Witzigerweise, die Amerikaner nennen das Ganze Clean Meat. Die Deutschen nennen es Laborfleisch. Das ist gleich wieder so negativ behaftet.
Weil es irgendwie auch fast schon eklig klingt, weil man denkt, so, es wird im Labor gezüchtet und
klar, verändert. Klar haben wir irgendwo ein Labor, wo das entwickelt werden muss. Aber man muss sich vorstellen, dass dort Mikroorganismen die Arbeit übernehmen. Und ohne Mikroorganismen gäbe es praktisch kein Leben auf dieser Erde. Es gäbe kein Bier, es gäbe kein Wein. Und dieser Prozess ist, um jetzt diese Clean Meat Produkte oder Clean Fish herzustellen, ist, ich sage jetzt mal, sehr ähnlich wie der Prozess. Es ist ein Fermentationsprozess. Das heißt, wir haben Mikroorganismen, denen geben wir einen Nährboden und die, denen wird dann gesagt, was sie zu tun haben. Und am Ende kommt dann ein bestimmtes Protein raus, nämlich in Richtung Fleisch oder Fisch.
Ich fand das spannend bei dem Oatly-Gespräch, weil sich alle gefragt haben, wie entsteht überhaupt diese Joghurtkultur, wenn sie nicht auf Milchbasis ist. Und das war auch so ein Thema, wo ich dachte, man muss erstmal so Kulturen züchten und man muss erstmal einen Prozess in Gang setzen, um überhaupt das Produkt zu gewinnen. Und darüber macht man sich eben auch keine Gedanken. Aber Fermentation, du sagst was, meine Oma hat immer ganz viel fermentiert.
Ja, super. Also die typischen Einmachgläschen, da passiert einfach ganz, ganz viel. Deine Oma hat es gemacht, meine Oma hat es gemacht. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und das wird jetzt verwendet, um im industriellen Maßstab Clean Meat oder Clean Fish Produkte herzustellen. Wir haben in Hamburg ein super interessantes Startup, das ist Blue Seafood. Die machen praktisch Clean Fish Produkte mit Hilfe von fermentativen Prozessen und stellen so beispielsweise, ich sag jetzt mal, einen Lachsersatz her oder Fischstäbchen, die dann am Ende eine Konsistenz haben sollen, wie die Produkte, die wir kennen. Aber dort sterben keine Fische, werden keine Fische eingesetzt. Und das finde ich einen hochinteressanten Ansatz.
Und hast du die Produkte schon mal probiert?
Nein.
Möchte das, glaube ich, jetzt alles mal probieren. Aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, eigentlich ist es gar nicht so gut, sich von den veganen Ersatzprodukten zu ernähren, weil da auch so viel drin ist.
Naja, sind wir mal ehrlich, früher hieß es Analogkäse, heute ist es veganer Käseersatz und wird gehypt. Da ist jetzt nicht so viel Unterschied. Dann haben wir noch, muss da noch irgendwie Geschmack dazu, da gibt es mit Sicherheit Ansätze oder Lösungen, die Aromenindustrie auch zu bieten hat. Ich will jetzt vegane Ersatzprodukte nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Das ist ein ganz wichtiger Trend. Aber man muss auch dort kritisch hinterfragen, wie werden die hergestellt.
Und wie kommen wir zurück zu mehr Natürlichkeit, was ja ein Thema bei dir ist?
Ja, natürlich. Wobei wir auch nicht vergessen dürfen, es gibt immer mehr Menschen auf dieser Welt und die müssen irgendwie ernährt werden. Und wenn wir jetzt der Meinung sind, dass wir einen Erdbeerjoghurt kaufen und da werden ganze Erdbeeren verarbeitet, das würde nicht hinhauen. So viele Erdbeeren werden gar nicht angepflanzt oder angebaut, wie wir benötigen würden, um die ganzen Erdbeerjoghurts in den Supermarktregalen stehen zu haben.
Wenn ich jetzt, es ist ja bald Erdbeersaison, wenn ich jetzt selber mir meinen Erdbeerjoghurt mache mit einer Schale Erdbeeren.
Das ist das Beste.
Ist das Beste?
Ja, ja. Dann nimmst du einfach Joghurt und deine Erdbeeren und dann.
Also ist eigentlich der Zukunftstrend, wieder mehr saisonal zu essen, wieder mehr regional zu essen und dann sich die Aromalisten nochmal durchzugucken?
Ja, also das Thema Regionalität ist auch ein Thema, was uns natürlich umtreibt. Und wir kriegen auch Anfragen aus der Industrie, die uns die Aufgabenstellung geben, bitte setzt natürliche regionale Produkte ein. Und dann müssen wir auf die Suche gehen und gucken, was wird denn überhaupt, was bedeutet erstmal regional? Welchen Umkreis an Kilometern dürfen wir da überhaupt nehmen? Bedeutet regional Kräuter aus den Alpen? Fragezeichen.
Und wenn man in Hamburg ist.
Ja, genau, das ist natürlich
in München ist es vielleicht anders.
In München ist es anders, genau. So, und also wir kriegen diese Aufgabenstellung aus der Industrie. Und ich kann vielleicht beruhigend sagen, dass die Anfragen, die wir bekommen von den großen Herstellern der Lebensmittel, gehen alle in Richtung Natürlichkeit. Und wir müssen auch selbst sehr viele Analysen zum Beispiel machen, um zu beweisen, dass die Produkte, die wir herstellen, auch natürlichen Ursprungs sind. Also das geht bis hin zu Isotopenanalysen, wo wir D13C-Analysen durchführen müssen. Also da geht es um Kohlenstoffatome, um zu beweisen, dass die Vanilleschoten, die wir einsetzen, wirklich von Madagaskar stammen.
Ach, so weit geht das?
Ja.
Ich war immer schlecht in Chemie, da wäre ich ja völlig falsch aufgehoben.
Ja, der Druck kommt vom Handel und der Druck wird ausgeübt auf die Hersteller der Lebensmittel. Und in dieser Kette befinden sich noch Labore und diese Labore untersuchen zum Beispiel für Stiftung Warentest oder Ökotest und niemand möchte ein schlechtes Testergebnis dort haben. Das heißt, dort werden die Lebensmittel kontrolliert und genauestens unter die Lupe genommen und deswegen kommt der Druck vom Handel.
Mhm. Und was ist dann, mal ganz blöd gesprochen, aus dem Vanilledom geworden?
Der Vanilladom.
Ja, ich habe da was gelesen.
Ja.
Vielleicht kannst du es ja nochmal sagen, was es ist. Aber wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, das ist in meinem Vanilladom gewachsen, dann weißt du ja ganz genau, wie es gewachsen ist und dass es halt einen guten Ursprung hat.
Ja, genau. Also der Vanilladom, das ist für die, die es nicht wissen, das ist eine Halbkuppel mit einem Durchmesser von 10 Metern und einer, also 10 bis 13 Meter und einer Höhe von ungefähr 8 bis 9 Meter. Und das ist eigentlich ein Vertical Farming System, um Vanille anzubauen. Da drin ist ein rotierendes System, sodass die Pflanzen immer den gleichmäßigen Lichteinfall bekommen. Wir haben ein Befeuchtungssystem, wir haben eine Wärmeregulierung in diesem Dom, um den Vanillepflanzen die besten Bedingungen zu geben. Und die Bauern vor Ort haben zum Beispiel das Problem, dass die Schoten kurz vor Ernte geklaut werden. Sie haben das Problem, dass es dort unten relativ häufig und zunehmend Unwetter gibt, also die auch die Ernte kaputt machen können. Und diese Probleme wollen wir mit dem Vanilla Dome lösen, indem wir dieses Vertical Farming, sagen wir mal Gewächshaus oder diese Vertical Farming Gewächskuppel da unten platzieren, damit darin die Vanillepflanze wächst. Und wir können online über alle möglichen Sensoren etc. können wir dieses Wachstum genau verfolgen. Es wird eine KI-gesteuerte Kamera eingebaut, die erkennt zum Beispiel, wann die Pflanze die Blüte
hat und damit sie bestäubt werden kann.
Genau. dieses System erkennt auch Blattverfärbungen und damit etwaige Pilze etc., sodass man da auch schnell eingreifen kann. Mhm. Und das Ziel ist, dass wir dieses Jahr den ersten Vanilla Dome auf Madagaskar bauen, um dann in die Entwicklungsphase zu gehen. Das heißt, zu schauen, wie wir wie es am besten für die Pflanze ist. Das ist wie eine Art Forschungsprojekt erstmal. Das wollen wir dann aber skalieren auch.
Also kann man noch nicht davon sprechen, dass wir einen Vanilladom hier in Hamburg haben.
Wer weiß. Theoretisch ist es möglich,
theoretisch wäre es möglich,
hier im Studio oben aufs Dach zu stellen. Und dann haben wir dann keine Bourbon-Vanille mehr, sondern eine Elbe-Vanille.
Ja.
Und theoretisch ist es möglich, den überall hinzustellen.
Ich möchte gerne zu Hause einen haben.
Oh,
damit
ja.
ich meine eigene Vanille. Aber das mit dem Fermentieren und wenn es über Wochen dauert, ist ja schon ein Prozess. Ne?
Das ist schon ein Prozess. Da muss man sich vernünftig drum kümmern. Ja.
Kommen wir nochmal zurück zu einem deiner Gs. Du bist ein Gernesser und Genießer.
Mhm.
Ich frage die meisten Menschen, die hier im Podcast waren, wo gehen Sie gerne hin? Was essen Sie gerne? Es gab schon ein paar Tipps von irgendwelchen Restaurants in irgendwelchen Hinterhöfen. Philipp Westermeier, von dem wir vorhin kurz sprachen, hat mir mal gesagt, dass er immer gerne am Hauptbahnhof essen geht.
Mhm,
da gibt es nämlich einen tollen Chinesen.
Ja, der He gibt es da, glaube ich.
Ja.
Genau, den kenne ich auch.
Man sagt ja nicht, man geht an Hauptbahnhof essen. Also
ja.
Die meisten sagen es jedenfalls nicht. Aber wo gehst du denn gern hin? Und vor allem, was man sich auch leisten kann, weil wir wissen alle, es gibt tolles Essen in, ich sag mal, 5-Sterne-Restaurants, aber wo gibt es denn noch ehrliches Essen?
Ja, das mit dem Leisten ist ja so, dass das eine, ich finde ja, Kochen an sich ist eine Kunst und wen ich da sehr bewundere, ist Thomas Imbusch und Sophie Lehmann mit ihrem 100-200. Das ist ein 2-Sterne-Restaurant. Und das ist einfach Kunst, was die dort zelebrieren. Und
setzen die deine Aromen ein?
Nein.
Schade.
Nein, das kann ich mit Sicherheit sagen. Das tun sie nicht. Wo ich gerne hingehe, ist zum Beispiel hier in der Schanze, ist Witwenball.
Ach, ja.
Da gehe ich sehr gerne hin. Dann mag ich die Läden von Salt and Silver sehr gerne. Auch in St. Peter-Ording, das Salt and Silver am Meer. Das ist ein ganz toller Ort. Dann gehe ich gerne in die XO Seafood Bar von Fabio Hebel. Und ich könnte mit Sicherheit noch 4-5 andere Läden nennen, aber das sind
wer,
so meine Top.
Wer wissen will, wo du hingehst, kann dir ja auch schreiben.
Also
in den Shownotes mache ich nochmal tatsächlich deine Firma, die wir gar nicht erwähnt haben.
Ja, das ist die Firma Nutramax, genau, hier in Hamburg.
Falls jemand mal Interesse hat, in dein Labor zu kommen, darf man das? Könnte man dich anschreiben und sagen, ich will mir das ansehen?
Ja, natürlich, klar.
Ah, okay. Naja, also ich schreibe das schon nochmal in die Shownotes, wo du zu finden bist, wie man für deinen Verein spenden kann, weil ich finde das wirklich eine gute Sache, vor allem, wenn man dann sehen kann, wo es hingeht. Ich finde, bei manchen Organisationen ist es ja mittlerweile so groß geworden, dass man sich fragt, was passiert da wirklich? Also geht da viel mehr in die Organisation oder geht da wirklich noch was an den Brunnen?
Ja, also es ist wirklich bei uns so, dass 100% der Einnahmen werden zweckgebunden eingesetzt. Also wenn ich jetzt nach Madagaskar reise oder so, das sind natürlich keine Kosten, die der Verein übernimmt, sondern das ist ja meine Firma, das ist ja ein geschäftlicher Hintergrund. Und wir sind auch Mitglied beim Transparenzregister und wir sind sogar so, dass wir sagen, wenn jemand unsere Kontoauszüge einsehen will, ist das auch möglich. Wir sind da zu 100% transparent und alle, die sich für den Verein engagieren, tun das ehrenamtlich und kriegen dafür kein Geld.
Das finde ich gut. Ich habe ja auch eine gemeinnützige Firma, wie du vielleicht weißt oder auch nicht.
Mhm.
Und ich finde auch bei mir, es ist natürlich nicht so überregional wie bei dir, sondern es ist eher hier lokal für Alleinstehende und Alleinerziehende.
Mhm.
Und da ist auch jeder eingeladen bei meinen Veranstaltungen, die ich mache. Aus finanziell schwächeren Verhältnissen kommen die meisten, sich das mal anzugucken. Es ist immer Ostern und Heiligabend, aber es gibt auch noch mehr dieses Jahr. Aber da kann jeder auch mal vorbeikommen und gucken. Und es ist halt wirklich so, dass ich schon Menschen da hatte, die dann einfach vorbeigekommen sind, einen Kuchen gespendet haben und dann gucken wollten, was da sonst noch passiert. Und ich glaube, dann weiß man auch, was passiert da überhaupt und vor allem, was passiert mit dem Spendengeld.
Ja, das ist ganz wichtig. Und das war auch für uns von Anfang an ganz wichtig, dass wir da so transparent sind wie irgendwie möglich. Da gibt es keine versteckten Kosten oder Positionen bei uns.
Das finde ich immer gut. Ich hoffe, es geht so weiter für dich. Ich hoffe, du kannst noch ganz viel in Madagaskar aufbauen, erreichen, Schulen bilden, das Gesundheitssystem dort fördern. Und ja, ich freue mich, dass
unser das nächstes da Projekt ist eine Schule, da sind wir gerade dran. Und machen wir jetzt ein paar Vorbereitungen und das wird das nächste Projekt, ja.
Also wir von Elbblick werden das weiter verfolgen. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.